FAZ Digitech.
Es war der 12. März und es ist 30 Jahre her, liebe Hörerinnen und Hörer. Da hat ein junger britischer Informatiker namens Tim Berners-Lee das Internet erfunden. Oder, Alexander?
Wie wir es heute kennen, das Internet ist schon älter, aber so wie wir es heute verwenden, ja, die Grundlage dafür gelegt, dass da heute die halbe Welt online ist.
Der hat in der Schweiz gesessen, in einem Labor, das CERN heißt, ein Hightech-Labor für Physiker, die da alle möglichen Versuche machen. Und hat gesagt, wir machen hier so tolle Sachen, die würde ich ganz gerne mit Wissenschaftlern rund um die Welt teilen. Ne? Und dafür hat er das System vorgeschlagen.
Genau, und vor allen Dingen auch erstmal mit Kollegen, die gar nicht am anderen Ende der Welt saßen, sondern eigentlich auch viel näher. Aber er wollte vor allen Dingen ein einfacheres System, mit dem man kommunizieren konnte, seine Forschungsergebnisse einfacher teilen konnte, auf das jeder zugreifen konnte und dann von überall, hat dann auch aufgerufen, wir wollen hier kollaborieren miteinander, auch mit anderen Fächern, weil das die Forschung weiter voranbringt. Die wissenschaftliche Forschung ist ohnehin immer schon eine höchst internationale Angelegenheit gewesen. Und er fand, wir können das einfacher machen und hat sich überlegt, das mit einem System zu machen, was schneller sozusagen schon eine Art Online-Bibliothek ist von neuen Papern, Forschungsergebnissen, in die du dich schnell verlinken, also das wäre dann eine wichtige Sache, verlinken kannst. Du bist in einem Dokument drin, dann siehst du einen Hyperlink, auf den kannst du draufklicken, dann bist du im nächsten von jemand anderem und kannst es dir einfacher zeigen und einfacher hin und her spielen.
Diese Hyperlinks waren das wirklich neue, weil es gab ja Vorläufer für dieses Netz, das er sich da überlegt hat. Ne? Also diese Kürzel APA und DARPA schwirren mir da durch den Kopf.
Genau, also wenn man zurückgeht, kann man sich heute darauf einigen, dass eigentlich 1945 ein Aufsatz von einem Amerikaner, Vannevar Bush hieß der, im Grunde schon so einen Gedanken beinhaltete, dass man ein Extended Memory hatte, um sich da Gedanken weiter zu verbreiten und vorzuhalten und auch zu verlinken, was man sich gerne merken möchte, aber nicht alles behalten konnte. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben dann die Amerikaner angefangen, Computersysteme, erstmal den Computer selbst zu entwickeln und weiterzuentwickeln und dann aber auch Computersysteme zu verbinden. Denn es gab eine Angst im Kalten Krieg, wie reagieren wir eigentlich, wenn da ein größerer Angriff kommt. So ist es zumindest überliefert, dass das ein Motiv ist dafür, mit dem dann die, und APA hast du schon gesagt, die Forschungsförderung des Verteidigungsministeriums dann hergegangen ist und unterstützt hat, dass so ein Computernetzwerk auch aufgebaut wird. Deswegen hieß das erste auch ARPANET und ist zwischen Forschungsstandorten an Universitäten aufgebaut worden. Und sie haben dann da gearbeitet an einem Kommunikationssystem. Sie wollten eine Infrastruktur, die eben robust ist. Das heißt, wenn ein Teil ausfällt oder zerstört
wird, funktioniert es trotzdem weiter.
Ja, dass dann sie sozusagen umrundet wird, dass sie weiter funktioniert, dass sie sehr flexibel ist. Das war so der Kerngedanke. Wenn man sich zum Teil die ersten Projekte anschaut, kann man sich fragen, ob das wirklich die treibende Angst war oder ob hier einfach sehr clevere Akademiker gut für ihre Projekte geworben haben und Mittel eingeworben haben. Im Ergebnis jedenfalls ist dann das erste Internet entstanden, also sozusagen das Netz zwischen Computersystemen, deswegen Internet. Und am 29. Oktober 1969, also auch dieses Jubiläum werden wir dieses Jahr haben, ist die erste Nachricht zwischen zwei Computern ungefähr 500 Kilometer weit versendet worden. Danach haben, das waren dann ebenfalls Amerikaner, ich sag mal zwei Stück vor allen Dingen, die herausgestochen sind. Windsurf heißt der eine, Robert Kahn der andere, sozusagen die Datenübertragung standardisiert, weil du eigentlich, wenn du verschiedene Computer und Computersysteme hast, du dich irgendwie wie in jeder Kommunikation einigen musst, was wir da übermitteln, dass wir das sozusagen standardisieren, dass jeder das in derselben Art und Weise macht, dass es jeder empfangen kann, dass jeder sich an so ein Netzwerk andocken kann. Und die haben dann einen Mechanismus entwickelt, der klingt jetzt sehr technisch, heißt dann am Ende TCP/IP, Transmission Control Protocol ist das eine, Internetprotokoll das andere, und der regelt im Grunde, der protokolliert und damit sozusagen ist es wie eine Anleitung dafür.
Ist ein Standard.
Nachrichten zusammenzufassen, Informationen zu verpacken, weiterzusenden. Das heißt, diese Möglichkeit, dass Computer miteinander kommunizieren, auch über weitere Strecken, dass man sich auch schon eine Nachricht schicken konnte, die ist älter. Es war aber im Grunde ein Expertennetzwerk. Also faktisch haben sich vor allen Dingen Informatik-Experten, Wissenschaftler daran beteiligt, Universitäten eben. Berners-Lee seinerseits hatte dann die Idee, dass das leichter geht, leichter handhabbar ist und leichter handhabbar sein muss, auch für Leute, die zum Beispiel keine Informatiker sind, sondern andere eben Wissenschaftler.
Zum Beispiel Physiker.
Genau, Physiker,
ja. Ja.
Und dann eben auch andere Wissenschaftler. Und dann hat er aufgesetzt darauf, er hat sozusagen ein anderes Protokoll, das klingt jetzt leider kurz nochmal technisch, aber HTTP, Hypertext Transfer Protokoll heißt es, hat er erfunden, was auf diesem TCP/IP aufsetzt. Das eine sozusagen ist für den Transfer und das andere dann für die Applikation. Also er hat im Prinzip ein Protokoll geschaffen, was einfach ermöglicht, eine Website dann aufzurufen. Mhm. Und er hat auch eine Sprache erfunden, HTML heißt die, mit der man eine Webseite beschreiben kann. Und was er
bis
dann
heute.
Genau, bis heute. Und was er dann gemacht hat, ist im Prinzip am Ende ein System gebaut oder erfunden, einen Rahmen, mit dem man Webseiten miteinander vernetzen kann und sich von einer zur anderen hangeln kann.
Eben diese Hyperlinks.
Genau. Und es leicht zugänglich in einer Art und Weise, eben so leicht, wie es sie bis dahin nicht gegeben hat. Und diesen Vorschlag hat er am 12. März 1989 gemacht am CERN. Deswegen ist das das runde Datum und man sagt heute, okay, das war die Geburtsstunde des World Wide Web.
Immerhin.
Ja.
Ja, nicht weniger als das. In Europa ein genau. Europäer.
Genau.
Ne, mit einer Basistechnologie, die in Amerika nicht zuletzt auch eben mit Geld des Pentagon finanziert worden ist, des amerikanischen Staates, also des Verteidigungsministeriums in dem Fall, aber dann an einem ganz zivilen Forschungsinstitut mit einer ganz friedlichen Absicht in Europa dann das darauf gesetzt. So, dann hatten wir das also. Und wenn man jetzt sich mal genauer anschaut, und du hast das in einem Leitartikel für unsere Zeitung vor einigen Tagen getan, was dann passierte und wer dann wieder eine Rolle spielte, dann ist man plötzlich wieder, leider Gottes, müsste man ja aus europäischer Sicht sagen, wieder bei allen möglichen amerikanischen Namen, die da eine Rolle gespielt haben. Ne? Bill Gates, Paul Allen von Microsoft, einen Steve Jobs, einen Wozniak von Apple, The Woz.
Genau.
Ja, und dann Marc Andreessen. Was waren das denn alles für Leute und wo hatten die Einfluss auf das, was dann geschah?
Ja, das eine ist sozusagen, dass du die Internettechnik haben kannst, also sozusagen die Grundstruktur World Wide Web oder davor die erwähnten Protokolle, die am Ende das Netz ausmachen. Aber was du natürlich auch brauchst, wenn du möchtest, dass es ganz viele Menschen nutzen, du musst das Internet sozusagen zu den Menschen bringen. Du brauchst auch Geräte, Computer, die klein genug sind, dass sie sich jeder mit nach Hause nehmen kann, dass sie jeder sich auch zu Hause einrichtet, nicht diese riesigen klobigen Dinge, die sie in den 50er, 60er Jahren hatten und so weiter, sondern die wirklich einmal sich jeder mit nach Hause nehmen konnte, auch in sein Büro, und dann die vor allen Dingen auch leichter zu bedienen waren. Also auch so eine Benutzeroberfläche hatten, wie zum Beispiel dann irgendwann eben Windows oder einen, die mit einer Maus.
Oder vorher, genau.
Ja, sie einfach seine Applikation anklicken kann, leicht steuerbar sind, intuitiv, dass das jemand schnell lernen kann. Nur dann erreicht so eine Technologie natürlich die breite Masse und deswegen sind die von dir genannten schon die sehr erfolgreichen Unternehmensgründer Bill Gates, Paul Allen, Steve Jobs, Steve Wozniak zum Beispiel, welche, die man da gleich in einem Atemzug zu
nennen muss. Die den Computer in jedes Haus gebracht haben.
Genau, und IBM, die ihn verkleinert haben.
Genau.
Und so weiter. Also das spielt einfach mit eine große Rolle. Und dann, last but not least, ist eine wichtige Person in dem Zusammenhang auch Marc Andreessen. Der war zu Beginn der 90er Jahre Informatikstudent in der University von Illinois, die damals eine sehr herausgehobene Rolle hatte. Dort war nämlich auch das National Center for Supercomputer Applications, die viel Geld hatten, die es auch vom amerikanischen Staat bekommen hatten, zuvor viel probieren konnten. Und und er hat dort dann sich überlegt mit anderen, okay, World Wide Web ist eine tolle Idee, eine große Sache. Er hat sich schon dafür interessiert, bevor das CERN und Berners-Lee das sozusagen zur Public Domain gemacht haben und offengelegt haben und gesagt haben, ihr könnt jetzt alle am Code hier mitmachen. Er hat vorher schon gewittert, das ist das nächste große Ding, hatte aber einen zumindest in seiner Haltung einen, glaube ich, kann man das heute gerechtfertigterweise sagen, einen Unterschied zu Berners-Lee. Er hatte wirklich mehr die breite Masse im Blick. Er hat auch schon überlegt, okay, wenn du dann eine Zeitung online hast, hey, ist ja cool, wenn Leute, er hat nicht, weiß nicht konkret an Katzenvideos gedacht, aber wenn Leute halt...
Mit Sicherheit noch nicht, eher wahrscheinlich an Informationen.
Trash-Time, nee, er hatte gerade eben nicht nur Informationen, das war der Unterschied. Berners-Lee war wirklich der, der im, vor allen Dingen im Fokus hatte, so diesen Informationsaustausch zwischen den Gelehrten, um es mal zuzuspitzen, und Andresen, so,
General
wir machen
Interest.
Hier auch genau, was alle wollen. Und wir brauchen dafür doch ein bisschen einfacheren Zugang. Und er hat dann einen Browser, Mosaic heißt er, erfunden maßgeblich dort. Schon alles.
Also ein Zugangsprogramm zum Internet, einen Browser.
Genau, mit dem man es leichter ansteuern konnte. Und er hat auch tatsächlich dann mal, als er sich zurückerinnert, gesagt hat, er war dann auch in so einem Gespräch, es gab kurz nach dem WWW, nach der Idee, also Berners-Lee hat es ja 1989 vorgeschlagen und dann in den nächsten zwei Jahren entwickelt und dann konkreter und konkret umgesetzt. Und dann gab es darüber auch einen internationaleren Gesprächskreis. Und dann Andresen hat sie einmal zurückerinnert und tatsächlich gesagt, naja, ihm ging es eigentlich wirklich nur um Text. Und er wollte eigentlich zum Beispiel auch nicht jetzt groß Bilder da sehen auf den Webseiten. Und
es war schon eine
multimediale
Art von,
Inhalte, zumindest nicht am Anfang.
Genau, es war zwar ein Internetzugangsprogramm, ist nämlich eigentlich auch das falsche Wort, fällt mir ein. Es ist ein Tor zur Welt des Internets, das es grafisch einfach besser aufbereitet hat, besser sortiert hat, einfacher benutzbar.
Ja.
Also das ist letztlich das, wofür er da gesorgt hat, dass es massentauglicher wurde, auch von der Benutzerführung her.
Ja. Genau, und auch überhaupt, dass es multimedialer wurde, Webseiten, war so zumindest was, was er sich schon von vornherein gedacht hat und wahrscheinlich auch mehr als Berners-Lee, der das danach natürlich auch gut fand und wie viele da mitmachen, aber zumindest von Beginn an eher da noch zurückhaltender gewesen ist.
Daraus wurde dann später etwas, das Netscape Navigator hieß. Da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen
immer
noch etwas stärker als bei dem von dir genannten Mosaic-Namen.
Genau, Andresen ist dann irgendwann, wie das manchmal ist, der ist dann sozusagen zu erfolgreich geworden mit seiner Gruppe, auch an der Universität. Er hat sich dann, wollten andere noch mehr Einfluss nehmen. Er ist dann dort gegangen, nachdem er seinen Abschluss gemacht hatte, nach Kalifornien.
Und wurde
hat sich dann erstmal so ein bisschen so verdingt, traf dann einen Unternehmer, Jim Clark, heißt er, der CGI gegründet hat, dann dort aber auch gehen musste und was Neues gesucht hat. Die haben sich zusammengetan und da dann eine Unternehmung gegründet. Andresen hat sein eigenes Team mitgeholt und dann, wie du gesagt hast, haben sie dann am Ende den Netscape Navigator als wirklich kommerziellen Browser.
Und es wurde ein ganz großes Geschäft. Es war wirklich, das Wort kommerziell ist da wörtlich zu nehmen, es wurde ein ganz, ganz großes Geschäft. Microsoft geriet ins Hintertreffen und der Mark Andresen und natürlich auch Jim Clark wurden richtig, richtig reiche Leute damit und plötzlich war das Internet ein Geschäft geworden.
Richtig, man kann nämlich auch sagen, dass zum Beispiel das Netscape im Grunde das erste echte Dotcom-Unternehmen gewesen ist. Und ist, um mal ein Beispiel dazu sagen, IPO war der im August 1995 und das Interesse an diesen Aktien so groß, dass nicht nur ganz kurz vorher der Ausgabepreis, ich glaube von 14 auf 28 Dollar verdoppelt wurde, sondern in den ersten zwei Handelsstunden überhaupt kein Kurs festgestellt wurde. Und eine Anekdote, die habe ich mir mitgebracht. Ich schaue sie mal einmal ganz kurz nach, wie da tatsächlich der, dass ich sie richtig zusammenkriege, war. Es gab zum Beispiel Investmentfirma Charles Schwab, die an dem Tag ihre Telefonhotline umgestellt hat. Wenn du da angerufen hast, willkommen bei Charles Schwab. Wenn du dich für den Netscape IPO interessierst, drücke die 1. Für den Rest alles andere. Es war sozusagen eigentlich, also völlig.
Ja, es war ein Hype. Kommt in Amerika ja gerne mal vor, aber es war der erste echte Internet-Hype.
Und überliefert ist auch, dass bei einer anderen Bank dann jemand anrief und gesagt hat, meine komplette Haushypothek so und so groß ist und hier, ich möchte dafür bitte Netscape-Aktien kaufen. Also die Hoffnung riesengroß und es ging auch weiter, also denn auch die Person, das, wenn man das sozusagen ein Sinnbild möchte für den Beginn dieser Ära, war dann ein paar Monate später, als das Time Magazine dann wirklich den Andresen auf die Titelseite gepackt hat, barfuß, blaue Jeans, schwarzes Shirt und so ein freches, angriffslustiges Grinsen im Gesicht und daneben Golden Geeks, wie sie erfinden Computer, sie...
Genau, der Rest ist schon fast Legende. Ne? Dann kam ein Internetunternehmen nach dem nächsten, das ungeahnt hohe Bewertungen erreicht hat. Ein ehemaliger Hedgefonds-Angestellter mit dem Namen Jeff Bezos hat einen Online-Buchhandel aufgezogen, genau, der zum größten Einzelhändler der Welt geworden ist. Und man weiß gar nicht, wohin das alles noch führen soll, gerade auch mit Amazon, eben jenem Unternehmen, das Jeff Bezos gegründet hat, wäre nochmal ein Thema für eine eigene Folge, weil die ja längst über das, was ursprünglich der Kern des Unternehmens war, weit, weit hinausgewachsen sind. Und das Internet ist tatsächlich überall, weshalb diejenigen, die mit der Technik umgehen können, sei es jetzt als Programmierer, sei es als Hardware-Experten, ja, rund um die Welt stark gefragt sind. Die Zeit der Nerds ist noch lange nicht vorbei.
Ja, also ein ganz klares Ja. Es kam ja dann Ende der 90er Jahre irgendwann mal da der Börsencrash, Dotcom-Bubble,
ja, und sowas. Man dachte, es wäre alles vorbei, aber mitnichten, wie wir heute
genau,
wissen.
Mitnichten. Ja. Und, und genau, und heute, es war sozusagen ein Gesundrütteln oder sowas, würde man im Nachhinein jetzt wahrscheinlich sagen, obwohl viele Leute natürlich auch wirklich substanzielle Summen verloren haben. Aber auch, wie du sagst, es
verdient.
Geht, ja, verdient ja, auch davor. Ja, und dann, so bei, genau. Und danach, es ging natürlich dann weiter. Also es war keineswegs am Ende. Es kam dann nach der Jahrtausendwende sozusagen der nächste Step eigentlich. Das, du sagst es gerne, nennst es gerne, finde ich ein sehr gutes Wort. Das Mitmach-Internet, die Zeit des Mitmach-Internets hat begonnen. Es kamen immer mehr Blogs, es kam Wikipedia, eine auch irgendwie geniale Erfindung, die einfach alle Beteiligten eine Online-Bibliothek aufzuziehen. Es kamen soziale Netzwerke auf. Facebook wurde 2004 gegründet. Also sozusagen der nächste Schritt erfolgte dann. Es war keineswegs zu Ende mit dem World Wide Web, sondern es ging weiter. Und heute sehen wir halt, wenn wir das Stichwort, zum Beispiel Stichwort künstliche Intelligenz nehmen, das, was, wenn man das jetzt vielleicht als nächsten Schub bezeichnen möchte, dass auch da die Ideen groß sind und auch der Personalbedarf groß. Also es sind natürlich überhaupt nicht nur Facebook, Google, Amazon und die üblichen Verdächtigen Microsoft, die Informatiker einstellen, sondern VW sucht Informatiker händeringend, BMW sucht Informatiker.
Wer nicht?
Die Kapazitäten
kann
sind,
man fast sagen, jeder.
Genau, jeder, ja. Und die Gehälter, ja, sind sehr hoch. Also es ist völlig klar, was die momentan absolut überlegene Ausbildung und Fähigkeit ist, die am stärksten nachgefragt wird.
So, und jetzt machen wir aber natürlich noch nicht Schluss mit dem 40. Digitech-Podcast zum 30. Nein. Jubiläum, weil es ist ja nicht alles gut. Ja, also man könnte jetzt ja sagen, super Sache, ja, alles sagenhaft gelaufen, einmal ist zwischendurch eine Blase geplatzt und ja, ansonsten haben wir da eine tolle Jobmaschine in der Hand, die uns Spaß macht, das Leben erleichtert und so, aber so ist es ja eben nicht und wir kommen gleich auch nochmal drauf zurück, was Tim Berners-Lee jetzt heute im Jahr 2019 eigentlich zum Internet zu sagen hat.
Ja.
Dafür hat er hat eine sehr klare Meinung, aber er sagt diese Dinge aus guten Gründen, weil es gibt nämlich auch einiges, was nicht so richtig gut gelaufen ist in den letzten Jahren und da denken wir jetzt mal nicht an die Börse, sondern an andere Sachen. Was geht dir dazu durch den Kopf, Alexander?
Also eins, was ich einen sehr großen Unterschied finde, ist, wenn wir zum Beispiel auf soziale Medien schauen und Netzwerke und einfach mal nur ungefähr 10 Jahre zurück sehen, dass der arabische Frühling in Anführungszeichen ausgebrochen und man dachte, in Nordafrika und auch im Nahen Osten werden viele Autokraten abgesetzt, gestürzt, weil Menschen sich dort ihre Freiheit oder Demokratie erkämpfen und viele haben das sich damals auch organisiert über soziale Medien, haben eben ihre Demonstrationen koordiniert und Aufrufe koordiniert und sich abgesprochen. Und man dachte, da die Stimmung war insgesamt so, das ist so ein Vehikel, wirklich was große Macht neutralisiert und ein unglaublich mächtiges Instrument, um viel mehr Freiheit und Frieden und Demokratie in der Welt zu ermöglichen. So war die Stimmung. Oder ein anderes persönlich dann, also ein interessantes Beispiel, er hieß, glaube ich, wie ist das, der Name, Oscar Morales, der in Kolumbien einen öffentlichen Widerstand gegen die FARC organisierte, dann den ersten Größen und dann plötzlich viele Menschen über Facebook das gemacht, über eine Facebook-Gruppe, die er gegründet hat, dann plötzlich viele Menschen auf die Straße gingen und dann die Regierung damals merkte, aha, die Bevölkerung ist hier sehr stark dagegen und sich plötzlich viel mehr getraut hat. Also insgesamt die Haltung war, das ist eine unglaublich große Kraft. Und jetzt
genau, weil sind wir 10 Jahre später. So richtig gut geklappt hat es dann ja letztlich mit dem arabischen Frühling nicht. Und wir haben jetzt Russland und wir haben China und wir eine Diskussion darüber, in wessen Händen diese Daten eigentlich alle sind.
Genau, da war jetzt, sind wir jetzt 10 Jahre später, hat sich das eben verkehrt. Man redet nicht mehr darüber, sondern wie du gesagt hast, wir reden über Cambridge Analytica, fragen, ob eigentlich Russland es möglich war, die amerikanische Präsidentschaftswahl zu manipulieren oder entscheidend zu manipulieren, auf den Brexit Einfluss nehmen konnte, jetzt auf die Europawahl Einfluss nehmen wird über sozusagen das Netz. Wir reden darüber, wo eigentlich wessen Daten sind, ob die Leute wirklich die Daten, die sie zur Verfügung stellen oder die von ihnen erhoben werden, ob die Leute das alles möchten, ob die das alles wissen. Es gibt, vergeht ja kaum eine Woche, in der nicht eine neue Affäre bis hin zum Skandal momentan herauskommt, wo wieder auffällt, dass Daten an einem Ort gelandet sind, an dem niemand so frei seine Zustimmung gegeben hat. Man kann dann diskutieren, muss jeder oder ist wirklich... müssen die Leute eigentlich da ihre Zustimmung geben? Gehören ihnen ihre Daten oder nicht? Aber jedenfalls ist unglaublich viel Kritik da. Und zwar nicht nur von Leuten, die schon immer Technologie kritisch gesehen haben, sondern auch von Leuten, die eigentlich total überzeugt davon sind. Also ein sehr prominenter Name ist zum Beispiel Roger McNamee, seit 30 Jahren oder so, Tech-Investor im Silicon Valley, der wirklich auch sehr, sehr gut auskennt, vertratet ist, der den ganz jungen Mark Zuckerberg beraten hat, der auch, zumindest sagt er das so, auch Sheryl Sandberg zum Beispiel geraten hat, geh doch zu Facebook, das musst du machen, du kannst auch anderes machen, hast gute Ideen, aber das wäre eigentlich richtig gut, wenn du das machen würdest. Und der jetzt eine richtige Abrechnung mit Facebook veröffentlicht hat als Buch und sagt, so kann es nicht laufen, und auch unabhängig von Facebook sehr kritische Interviews gerade gibt zum Umgang mit Daten. Er sagt, das kann einfach nicht, also zum Beispiel ganz offen sagt, es kann nicht sein, dass das so eine Blackbox ist, dass eigentlich niemand weiß, welche Daten da genau hat. So, das ist momentan grob zusammengefasst. Sozusagen, dass in dem sich das Web eigentlich befindet, in einem wirklich einem Reflexionszeitpunkt, in dem viele überlegen, ist das wirklich so gut, was da passiert ist? Und dann hast du noch zwar eine andere wichtige Sache gesagt, nämlich den Einfluss von Staaten. China ist ein ganz prominentes Beispiel, die eben mit neuer Technologie versuchen, ihre vielen Millionen Menschen, das ist die chinesische Führung, immer genauer zu lenken, zu scoren. Oder Russland, das jetzt versucht, ja auch sein Internet stärker zu kontrollieren.
Letztlich abzukoppeln von dem World Wide Web.
Ja, genau.
Was in China ja auch schon der Fall ist, das ist ja nicht wirklich angeschlossen an das, also nur sehr überwacht angeschlossen mit der großen Firewall dazwischen. Und Russland hat jetzt wohl was ganz Ähnliches vor, eine eigene russische Server, auf denen das läuft.
Ja, zumindest testen sie auch wie so eine Abschottung, und dass Leute heute vom Splinternet reden und nicht nur vom Internet, ist auch...
Also da gibt es wirklich bedenkliche Tendenzen, und das sieht auch Tim Berners-Lee so, und der hat uns einen Gastbeitrag geschrieben, also der Frankfurter Allgemeinen und damit auch FAZ.net, zu diesem 30-jährigen Jubiläum, und er sagt, ja, also die halbe Welt ist online, was in dem Fall übrigens tatsächlich stimmt, also die Hälfte der Weltbevölkerung, nicht einfach nur so dahergesagt, die halbe Welt ist online, sondern also... Es ist die Hälfte der Weltbevölkerung ist online. Das Netz ist zu einem öffentlichen Platz geworden, ja, auch zu einer Bibliothek, was er ja immer so vorhatte, aber eben auch zu einem Geschäft, zu einer Schule, zu einem großen Unterhaltungsmedium. Und doch ist er in Sorge, und er nennt drei Hauptursachen für die Schwierigkeiten, die das Netz im Moment hat. Absichtlich böswilliger Vorsatz, also eben staatlich unterstütztes Hacking. Dann Systemdesign, das perverse Anreize schafft, also zum Beispiel für werbebasierte Geschäftsmodelle, für Clickbaiting, für die virale Verbreitung von Falschinformationen, die dann auch noch kommerziell belohnt werden. Und sein dritter und letzter Punkt ist unabsichtliche Folgen von eigentlich gut gemeinten Dingen, also das, was bei uns in der Familie ja auch im Alltag ständig vorkommt, ne? Du meinst irgendwas gut und dann ist deine Frau trotzdem nicht zufrieden. Also ein aufgeregter Ton in Diskussionen und so, wo eigentlich gar nicht das so gemeint war, wie es ist. Und aber also wirklich besonders gravierend sind ja die Punkte 1 und 2, und er hat dazu ja auch Vorschläge, wie er das System möglicherweise neu gestalten und Anreize verändern kann. Was hat er denn da geschrieben, Alexander?
Er also, möchte gegen, gerade gegen Hackerangriffe, staatlich und private auch, also überhaupt gegen Kriminalität, glaubt er, man kann stärker vorgehen, wenn man einfach die Anwendungen, die verkauft werden, die Programme, die geschrieben werden, wenn man die besser schreibt und besser schützt.
Im Grunde. Einen besseren Code.
Genau. Mhm. Er sagt natürlich auch, man kann es nicht komplett abwehren. Es wäre auch wahrscheinlich vermessen, das zu sagen. Aber das ist zumindest eines, was er sich gut vorstellen kann. Bei den anderen beiden Punkten finde ich ihn selbst nicht sehr konkret. Er prangert diese Geschäftsmodelle an. Man kann sie sich auch, ohne dass er den Namen nennt, er beschreibt es so klar, dass man weiß, dass es um Facebook zum Beispiel offensichtlich da geht. Eine richtige Lösung hat er nicht. Der Punkt ist eben, dass er bedauert, wenn du ein werbefinanziertes Geschäftsmodell hast, dann generierst du eigentlich umso mehr Ertrag, umso länger natürlich die Leute in deinen Diensten bleiben. Und es ist dann auch nicht entscheidend, wie du sie dort hältst. Weil ob jemand jetzt zum Beispiel 10 Minuten dort bleibt, weil er die Wahrheit liest, oder 10 Minuten, weil er irgendwelchen Quatsch liest, ist, ich sage es mal ganz, ich versuche es mal neutral zu formulieren, ist rein kommerziell betrachtet, kann erstmal aus Geschäftsinteresse egal sein. Derjenige ist dann da, und wenn er dabei glücklich ist und die Anzeigen sich entsprechend verkaufen lassen oder der da drauf klickt.
Was dann eben sowieso das Wichtigste ist.
Genau, dann ist es halt auch wirklich, dann ist die objektive Qualität dieser Nachricht keine so große Rolle, wenn man außen vor lässt, so eine Frage, wie kommt jemand dann nochmal wieder, wenn er ein, zwei Mal gemerkt hat, das war hier Schwachsinn, lese ich mir dann das noch zum dritten Mal durch. Aber wenn es aus Unterhaltungsgesichtspunkt, und Leute lesen ja auch tatsächlich sehr oft eben nicht nur, weil sie sich informieren wollen und wirklich die Wahrheit wollen, sie wollen sie auch selbst bestätigt bekommen, sie wollen auch eine spannende Geschichte vielleicht einfach haben. Das ist so das, was er so ein bisschen damit meint. Und natürlich gibt es, es ist inhärent in der Technologie so ein gewisser Anreiz, das zu verfolgen, weil du eben einfach weißt, du weißt schon, wie du Aufmerksamkeit erzielst im Netz mit einer spektakulären Schlagzeile, Nachricht, fesselnden Geschichte, spannendem Content, und du weißt, dass dann die Leute länger bleiben. Das ist ja auch mittlerweile klar, darüber machen die sich ja auch viele Gedanken, was das im Gehirn auslöst, wenn die Leute sowas sehen, auch welches Feedback sie bekommen, wie schnell, ob sie dann Like-Sternchen bekommen oder...
Das heißt, er wird gerne die Anreizstruktur verändern.
Genau. Ja. Und leider sagt er nicht sehr genau, wie denn eigentlich konkret. Er sagt, das ist so ein Ding, was man und...
Ich würde ja sagen, durch Bezahlinhalte im Netz, also für Informationen, für die man Geld bezahlt, weil dann ein ganz anderer Anreiz besteht. Also
dann besteht zum Beispiel auch, genau.
Ein F-Plus-Abo bei FAZ.net, das ist dann kein Clickbaiting mehr, sondern eben qualitativ hochwertige Informationen. Und analog auf anderen Webseiten natürlich.
Ja. Ganz genau. Ja, das wäre zum Beispiel so eins, dann hast du als Unternehmen einfach eine kleine, dann geht es dir eher darum, die Kundenbeziehung wirklich langfristig zu dieser Person zu pflegen, immer wieder zu überzeugen.
Genau, ich möchte auch, dass der zufrieden bleibt. Also Jaron Lanier argumentiert ja ganz ähnlich.
Dass du halt wirklich Preise brauchst, dass wirklich da...
damit Qualität entsteht.
Genau, du kannst ja auch sowas sagen, wie ich meine, ein Vergleich, das ist so... Musik zum Beispiel über Spotify ist einfach ganz klar, oder Netflix. Du bezahlst einfach was im Monat, dafür kriegst du ein bestimmtes
Angebot. Also eigentlich ist es ganz platt, was nichts kostet, ist auch nichts, wie wir im Ruhrgebiet sagen würden. Du bekommst das, you get what you're paying for. Ja, und du bezahlst nichts, also dann kriegst du das halt auch. Und dann wird es halt für Werbezwecke vermarktet mit den entsprechenden negativen Effekten und so. Und er geht aber auch noch weiter. Er sagt, wir haben ja eigentlich das in der Menschheitsgeschichte immer schon mal wieder geschafft, uns auf bestimmte Grundlagen zu einigen. Also es gibt ein international gültiges Seerecht zum Beispiel, wo sich die Schifffahrt dran ausrichten kann. Sogar für den Weltraum gibt es so etwas. Es gibt natürlich auch ein Chemiewaffenverbot, worauf sich Menschen irgendwann mal geeinigt haben. Und er sagt jetzt, wir brauchen auch einen neuen Vertrag für das Netz in dieser Art. Mhm. Also er möchte übrigens ganz analog zu einem Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, der das vor dem letzten Forum in Davos auch gefordert hat, dass einfach in einem größeren Strukturennetzwerk, wie zum Beispiel den Vereinten Nationen oder so analog, einfach verhandelt wird, und zwar relativ zügig, wie eben in der Nachkriegszeit neue Grundlagen für die menschliche Zusammenarbeit jetzt hier mit Blick auf das Netz, einschließlich eines Grundrechts, dass man Zugang zu diesem Netz bekommt, weil die halbe Welt ist online, aber die halbe Welt ist eben auch offline. Und beides ist ihm gleich wichtig, dem Tim Berners-Lee.
Genau, weil er nämlich auch schon, ich denke vollkommen zu Recht, auch sagt, wer heute offline ist, hat deutlich weniger Chancen als der, der online ist. Und dieses Gap wird über die Zeit eher größer werden, wenn das so bleibt. Also muss es erstmal natürlich ein Ziel sein, auch Leuten diesen Zugang zu ermöglichen und anzubieten, die ihn bis jetzt nicht haben. Ich glaube, das würden sowieso alle unterschreiben. Der zweite Punkt ist ein hehres Anliegen, sicherlich, aber natürlich auch sehr, sehr schwierig. Und ich selbst, also da bin ich selbst sehr skeptisch, ob das wirklich was Handhabbares werden kann. Du hast natürlich recht, du hast diese Beispiele genannt, in denen Sachen funktionieren auch schon und bestimmte Standards, was die Menschen bisher hingekriegt haben. Die Frage ist natürlich, dass keine von diesen, also zum Beispiel auch das Seerecht und auch wenn es um die Weiterverbreitung von schlimmen Waffen geht und so, das faktisch ja auch nur deswegen weitestgehend eingehalten werden kann, weil man irgendwie weiß indirekt, wenn dagegen sehr stark verstoßen wird, dann gibt es jemanden, der das schon sanktioniert und dieser jemand ist ein, was weiß ich, starkes Land, die Vereinigten Staaten, die dann im Zweifel
also mit da sind. Also als Weltpolizist.
Genau, oder die NATO ohne so jemanden ist es natürlich nicht so einfach, sich zu denken und der ist ja natürlich zugleich auch Akteur und jetzt
Und die Menschheit hat es schon mal ausprobiert und gesehen, wie schief es läuft, ne, im Ersten Weltkrieg und so mit den Chemiewaffen und hat sich überlegt, diese ganze Erfahrung fehlt im Umgang mit dem Netz natürlich noch.
Ja, wobei also das kann es natürlich dann fragen, ist, wie schlimm war es denn jetzt, wie polarisiert hat denn das Netz eigentlich die Menschen? Haben wir schon genügend Evidenz? Ist es dadurch, dass Leute sich stärker in ihren eigenen Gruppen aufhalten oder das durchs Netz leichter gemacht wird als früher? Ich meine, früher hast du dich auch schon oft mit Leuten ausgetauscht, die so ähnlich getickt haben wie du. Das ist ja erstmal auch nicht unnatürlich. Du gehst erstmal dahin, wo du dich wohlfühlst, wo die Leute so ähnlich denken wie du.
Klar, du willst ja nicht die ganze Zeit Stress haben.
So, und dann sitzt du da und im Netz sitzt du halt vielleicht in einer größeren Gruppe und bestärkst dich stärker. Oder über Landesgrenzen hinweg machen Leute gemeinsame Erfahrungen, aber eben nicht mehr so als Land wie bisher, sondern einfach über verschiedene Interessen. Und das nagt wiederum an den Landesgrenzen, die es bisher gab und macht das dann auch oder zerreißt auch eigentlich so nationale Gesellschaften ein Stück weit und polarisiert sie dann auch nach intern. Wenn dann wieder Wahlen sind, dann geht es dann doch
irgendwie. Ist ja politisch im Moment stark zu spüren.
Genau.
Aber gleichwohl, diese Diskussionen, die wir jetzt führen, also so internationale ethische Richtlinien, das gilt fürs Netz, aber es gilt auch für das von dir erwähnte Thema künstliche Intelligenz natürlich mit all seiner eventuell zerstörerischen Wirkung, die ja auch ins Militärische reicht. Und auch da werden ja dieselben Forderungen erhoben. Also irgendwann muss sich da mal ein Gremium zusammenfinden mit Sinn und Verstand und sagen, hier ist eine Grenze.
Also ich würde auch nicht sagen, dass sowas gar nichts bringt. Und wenn sich zum Beispiel die G20 zusammensetzen und sich neue Regeln in Anführungszeichen für das Internet überlegen, dann ist es nichts, was gar keinen Einfluss hat. Da kann man schon, die können dann schon etwas bewirken. Die Frage ist halt immer, wenn du wirklich ein Contract for the Web weltweit, wenn du sowas möchtest, der eine gewisse Moral beinhaltet, die Menschen haben verschiedene Moralvorstellungen, nicht nur individuell innerhalb eines Landes, sondern auch zwischen Ländern, zwischen Kontinenten. Und wenn du dann, es gibt gar nicht die eine Moral, sondern du musst, ich weiß gar nicht, das ist zumindest sehr, sehr, sehr schwierig, auf was man sich dann da konkret wirklich einigen könnte. Ja. Und mir kommt es zumindest ein bisschen vor, dass da wirklich auch der eben Berners-Lee durchschimmert mit seiner Grundvision, der eigentlich im Blick hat den sehr konstruktiven Austausch, also der für das Web diesen sehr, sehr konstruktiven Austausch zwischen wissensinteressierten Menschen wirklich im Vordergrund hat, die versuchen, Kompromisse zu schließen, zusammenzuarbeiten und die immer nach Win-Win-Situationen schließen, die nicht, wie es auf fast jedem Markt natürlich sowieso der Fall ist, die nicht versuchen, Kosten auf Vorteile von anderen, also anderen Marktanteile abzujagen oder sich selbst besser zu stellen auf Kosten anderer, so wie sich ganz viele Menschen tagtäglich natürlich verhalten, was auch Teil des menschlichen Verhaltens, glaube ich, einfach auch ist, dass das so ist. Das lässt er, finde ich, er hat ein zu gutes Bild vom Menschen im Grunde, finde ich, für das, was er da fordert.
Er ist der nerdige Wissenschaftler geblieben mit
in dem Punkt, glaube ich, hat
sonnigen Gemüt.
Genau, den Punkt, ja. das glaube ich schon. Und ich erinnere mich da einfach so an eine Korrespondenz, die ich vor einiger Zeit hatte mit dem Andreas von Bechtolzheim, der Google am Anfang
mitfinanziert hat.
Genau, und der als ja, hier in Deutschland Informatiker, aber dann früh ausgewandert ist. In
Sun Microsystems.
Genau, und der das zum Beispiel da dann auch so sieht, der sagt, das ist, natürlich sagt er, wir verdanken ihm ganz, ganz viel, aber das ist so ein, da sagt er halt auch, das ist ganz schwer über die, für die Welt, eine, findet er eine gemeinsame Moral oder so gemeinsame Regeln zu finden. Und ist es eher so, dass wenn eben viel, viel mehr Menschen jetzt online sind als zur Anfangszeit des World Wide Web, dass dann das Web eben ein Spiegel ist all dieser Menschen. Und das sind eben Wissenschaftler natürlich, die sich austauschen. Es sind aber eben auch ganz viele andere. Es sind Staaten, die sich da beteiligen, Unternehmen, Privatleute mit guten und mit schlechten Absichten. Und es ist schwer vorstellbar, finde ich, dass das Web da sich sehr stark davon unterscheiden könnte. Man kann, also ich habe, wie gesagt, noch einmal.
Wir würden es ihm wünschen. Ne?
Dass wir würden es ihm wünschen. Ich glaube, wie gesagt, auch nicht, dass es unmöglich ist, sich neue Regeln zu geben. Ja. Man sieht ja auch, wie sich Sachen, auch wie sich sozusagen mit Blick auf die letzten Jahre auch, ist ja nicht nichts passiert. Es gibt neue Gesetzgebungen, die versuchen, gegen Hass im Netz vorzugehen. Wir können immer streiten, wie wirksam ist es am Ende, aber immerhin auch ein Unternehmen wie Facebook hat zigtausende neue Leute eingestellt. Klar, es gibt eine
Datenschutzgrundverordnung und.
Genau, und auch die Unternehmen auch proaktiv stellen mehr Leute an, die sich darum kümmern und haben Riesenabteilungen, die sich um auch darum kümmern, dass die Cloud-Angebote, die sie machen, dass sie sicher sind, dass die eben für Hacker nicht einfach zuträglich sind. Dann gab es im letzten Jahr ja diesen Film The Cleaners auch, der ziemlich eindrücklich gesagt hat, wo die Leute sitzen in den Philippinen, dann angestellt werden zum nicht geringen Teil und eben
das Netz
nicht tragbare Inhalte, genau.
Ja, das schafft in Deutschland inzwischen ja auch gar nicht so wenig Arbeitsplätze. Es ist eine neue Dienstleistung, die da entsteht, genau das zu tun.
So, und es sind eben auch Reaktionen oder auch wenn du jetzt den Mark Zuckerberg liest, der jetzt praktisch kam mit, wir wollen jetzt zum Wohnzimmer werden, genau. Mhm. Und dann auch eine große, da würde ich auch selbst sagen, erstmal abwarten, was da passiert, was da wirklich passiert und was das tatsächliche Grundansinnen ist. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass sie wirklich auf viel Geschäft oder auf, dass sie sich damit wirklich einen großen kommerziellen Schaden zufügen wollen. Aber zumindest merkt man, dass die Absicht ganz klar ist, da mehr auf Bedenken für Privatsphäre, Datenschutz und so weiter einzugehen, zumindest öffentlich.
Das ist eine spannende Debatte, oder, liebe Hörerinnen und Hörer? Den Gastbeitrag von Tim Berners-Lee finden Sie natürlich bei uns auf FAZ.net. Wenn Sie den suchen, finden Sie ihn sofort, also auf unserer eigenen Websuche, aber auch mit Google. Und wenn Sie interessiert, wie es in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren mit dem Netz weitergeht, dann möchte ich Ihnen sehr die App empfehlen, die diesem Podcast zugrunde liegt, nämlich der FAZ Digitech App oder die FAZ Digitech App, die Sie in den App Stores natürlich finden und übrigens kostenlos testen können, wenn Sie auf www.faz.net/digitech-testen gehen, Digitech mit C, Digitech testen, werden Sie einen 30-tägigen, völlig risikolosen Testzugang von uns bekommen können. Wir würden uns freuen, wenn Sie nicht nur Podcast-Hörer sind, sondern auch Nutzer unserer, wie wir finden, und auch viele Bewertungen im Netz beweisen, das ganz gelungenen Digitech-App. Ja, am Mikrofon verabschieden sich heute Alexander Armbruster und Carsten Knob und wir hoffen, dass Sie in der kommenden Woche wieder zum Kreis unserer Hörer zählen. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Dankeschön. Ciao.